Hallo und herzlich willkommen oder auch herzlich willkommen zurück, falls ihr uns schon länger hört, nämlich bei Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Marie und neben mir oder mir gegenüber sitzt wie immer meine Podcast-Partnerin und Freundin Annelie.
Hi.
Ja, wir sind zwei Kriminologinnen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Kriminologie weiter in die Gesellschaft zu tragen und das Wissen eben nicht nur mit ExpertInnen, sondern auch mit Laien zu teilen. Um uns rum war es ja zuletzt etwas ruhiger, wie manche von euch auch gemerkt haben. Deshalb wurden wir auch ein paar Mal gefragt, ob wir Krimschnack jetzt irgendwie an den Nagel gehängt hätten oder was jetzt unsere Pläne sind. Und da können wir euch natürlich gleich erstmal beruhigen. Nein, wir haben Krimschnack nicht an den Nagel gehängt. Dass wir jetzt einige Monate nichts gesendet haben, das lag ganz einfach daran, dass wir beide zum Jahresende ganz ordentlich zu tun hatten, sowohl beruflich als auch privat. Aber wir sind jetzt wieder da und haben natürlich auch viele neue Ideen für dieses Jahr mitgebracht. Und dazu erzählen wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr. Vorher wollen wir auch noch über was anderes reden. Da will ich jetzt auch eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, außer natürlich erstmal euch wieder beruhigen. Wir wollen natürlich nicht ausführlich über unseren letzten Urlaub oder keine Ahnung, was wir uns zuletzt irgendwo online gekauft haben,
Ach
berichten.
nicht?
Nein. Ich meine, das ist ja in manchen Podcasts scheinbar gängig. Aber wir wollen das nicht machen, sondern es bleibt fachlich. Also ich will jetzt auch nicht zu viel anteasen, weil ich auch so eine Eigenart zu haben scheine, dass ich, wenn ich es anteasen will, dass die Leute dann am Ende immer denken, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Film beschreibe, dass es dann irgendwie so ein Coming-of-Age-Film ist und dann haben die Leute überhaupt keinen Bock drauf manchmal, obwohl ich eigentlich gerade eine Komödie beschrieben habe.
Ach, deine
Und
Teaser sind nicht gut, oder
manchmal irgendwie
wie?
nicht. Und deshalb, damit ihr jetzt nicht den falschen Eindruck kriegt, höre ich am besten auch direkt auf, darüber zu reden, was gleich kommt, sondern wir legen direkt los. Und zwar wie immer auch nach unserem Jingle. Das heißt, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, um es euch gemütlich zu machen. Oder manchmal schreiben uns ja auch Leute, dass sie uns beim Aufräumen oder sowas, so beim Rödeln hören. Deshalb schnappt euch einfach, was ihr braucht, was auch immer ihr macht, während ihr uns hört. Wir legen jetzt nämlich los.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast.
Ja, nachdem wir eben so lange weg waren, dachten Annelie und ich uns, dass wir vielleicht erstmal warm werden müssen. Und deshalb haben wir ein paar Sachen mitgebracht. Und ihr müsst auch wissen, vielleicht sollten wir das dazu sagen, Annelie und ich haben uns neulich auf einen Kaffee in Hamburg getroffen und wir mussten uns beide total zurückhalten, dass wir da nicht schon irgendwie anfangen, über alles zu schnacken. Und das haben wir sozusagen, wir haben uns für euch aufgespart und für den Podcast.
Ja, wir haben große Opfer gebracht, denn ich hasse es, wenn ich eine Story nicht direkt erzählen kann oder halt so einen interessanten Fakt nicht direkt teilen kann mit jemandem und vor allem mit dir
Ja.
nicht. Aber nur vielleicht ganz kurz für die neuen HörerInnen, vielleicht zum Hintergrund. Wir haben hier vor einer Weile mal die Krim-Facts eingeführt und dabei geht es um so, ja, interessante oder kuriose Fakten rund um Themen wie Kriminalität, Gesetze, Strafverfolgung und alles so drumherum. Und bei unserem allerersten Fact ging es, glaube ich, um die Göttin Justitia und die damit verbundene Symbolik und diese Augenbinde. Und ich bin mal sehr gespannt, was du mir heute mitgebracht hast. Ich würde sagen, du fängst an.
Also das Erste, was ich mitgebracht habe, das ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich darüber gestolpert bin. Deshalb, vielleicht hast du es auch schon gelesen. Das habe ich, genau, letzten Oktober gelesen. Und ich fand es so abstrus irgendwie. Das geht so in die Ecke kuriose Möglichkeiten, sich deviant zu verhalten.
Okay.
Und ja, mal sehen, ob du es mitbekommen hast.
Bin gespannt.
Und zwar gibt es am Neuseeländer Flughafen in Dunedin seit einigen Monaten ein Schild, das die Umarmungszeit beschränkt.
Okay.
Hast du das gehört?
Nee, ich versuche nur gerade den Zusammenhang herzustellen zu dem devianten Verhalten. Okay, ja. Nee, habe ich nichts von gehört.
Naja, weil ja jetzt das Umarmen reguliert wird. Das heißt, du kannst dich halt deviant verhalten, wenn du dich zu lange umarmst.
Ach so, ah.
Genau, also. Also seit einigen Monaten hat der Flughafenbetreiber in Dunedin in Neuseeland ein Schild aufgestellt, auf dem steht, dass die maximale Umarmungszeit 3 Minuten beträgt und man für noch zärtlichere Abschiede bitte den Parkplatz verwenden solle.
Was ist der Grund dafür? Weil es da immer so zu Staus kam, oder wie?
Ja, genau. Das Schild steht nämlich in der Drop-off-Zone. Und diese Drop-off-Zonen, die sind ja meistens nah an den Terminals verortet. Und die sind dazu gedacht, dass eben irgendwelche Leute, also jetzt ob es Taxis oder irgendwelche ja, Angehörigen oder so sind, dass die Reisende schnell nah am Terminal absetzen können, ohne auf den Parkplatz fahren zu müssen. Also es soll halt schnell gehen dort, weil der Platz aber eben auch dort begrenzt ist. Und das Schild wird eben damit begründet, dass bei längeren Verabschiedungen ein Autorückstau an dieser Drop-off-Zone entstehen könnte, beziehungsweise nicht nur könnte, dem CEO des Flughafens, Daniel De Bono, zufolge sei das so häufig vorgekommen, dass sie sich jetzt bemüßigt gefühlt hätten, die Verabschiedungszeit innerhalb dieser Zone zu regulieren.
Interessant, ne? Ich meine, gut, die haben Hausrecht, ne? Im Prinzip können sie es regulieren, aber interessant. Ja. Also schon auch eine Art verständlich, ne? Wäre jetzt natürlich dubioser gewesen, wenn die jetzt gesagt hätten, so, wir mögen keine knutschenden Paare. Hört auf damit. Irgend so ein frustrierter Single oder so, der Flughafenbetreiber ist. Also nein, in meinem Flughafen gibt es das nicht.
Genau. Ja. Naja, gut. Hier ist eine No-Kiss-Zone. Ja, aber jetzt könnte man ja fragen, was passiert, wenn man sich dann devianterweise doch länger als 3 Minuten umarmt.
Wie gesagt, Hausrecht, dann wird man rausgeschmissen.
Ja, beziehungsweise man wird dann wohl höflichst gebeten, zum Parkplatz weiterzufahren, weil man dort immerhin für 15 Minuten lang gratis parken könne. Also ich fand es irgendwie lustig und kannte persönlich das Konzept vorher nicht, aber der Spiegel hat in dem Artikel auch darauf verwiesen, dass das Konzept jetzt so Zärtlichkeiten zu begrenzen, dass das eigentlich gar nichts Neues sei. Das heißt nämlich Kiss and Ride und das hat sich in den 1950er Jahren in den USA entwickelt. Und ist aber auch in den 1960er Jahren dann in Deutschland aufgekommen. Und es hat damals eigentlich den Trend bezeichnet, dass Frauen ihre Männer mit dem Auto zur Arbeit gebracht haben, um dann das Auto tagsüber selbst zu nutzen. Ich meine, damals gab es natürlich noch weniger Autos als heute. Und dann statt das Auto tagsüber auf dem Parkplatz der Firma stehen zu lassen, sind eben beide gemeinsam zur Arbeit des Mannes gefahren und hat die Frau dann tagsüber ihr eigenes unbezahltes Business gemacht. Fand ich aber irgendwie spannend und irgendwie auch ganz lustig, so die Vorstellung, wenn dann so Leute sich so rebellisch länger umarmen, um so zu gucken, was passiert dann.
Na, ich meine, dass es sogar bei uns am Flughafen in Hamburg auch eine Kiss-in-Fly-Zone gibt. Das ist nämlich genau auch diese Zone. Also ich, das Prinzip kenne ich. Und ich glaube, dass es jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man dann da auch so ein bisschen Zeitdruck hat. Also dass die Menschen vielleicht von sich aus da dann auch nicht ewig stehen, weil du genau weißt, und dann hupen die hinter dir und so. Es ist vielleicht ja auch einfach total unangenehm. Und deswegen ist ja diese Regelung vielleicht auch so ein bisschen zum Schutze aller, um den Frieden auch zu wahren dann.
Ja, also ich verstehe vor allem diese Argumentation voll. Natürlich, wenn es dann einen Rückstau gibt und die Leute wollen alle zu ihren Terminals und zu den Flügen und so. Das sind ja klar auch wirtschaftliche Überlegungen. Aber ich bin zumindest bewusst noch nie über so ein Schild gestolpert. Und deshalb fand ich das für mich total kurios, dass ich so dachte, ach.
Doch ich schon. Gut. An mehreren Flughäfen, glaube ich sogar. Also dieses Kiss and Fly, das kannte ich. Also gerade gesagt, das Kiss and Ride, da ist mir das auch direkt wieder so ins Hirn geploppt. So an verschiedenen internationalen Flughäfen gibt es sowas.
Okay, muss ich mal drauf achten, wenn ich das nächste Mal fliege, auf jeden Fall.
Ja, okay. Gut, jetzt darf ich meinen, ja? Darf ich? Also, ich habe auch einen sehr kuriosen Krim-Fact für dich, beziehungsweise ist es eher eine Story, denn ich muss ehrlich zugeben, dass ich das nur zum Teil wirklich verifizieren konnte. Ich bin da in ein totales Rabbit Hole versunken und bin da bei Reddit und in verschiedenen Foren habe ich da Sachen gelesen. Also, zum Teil ist es verifiziert und auch mit Videobeweis, aber zum Teil gibt es natürlich auch viele Stories, die so drumherum gesponnen wurden. Trotzdem, ich glaube, das lohnt sich da auf jeden Fall mal drauf zu gucken. Hast du schon mal was von Riot Dogs gehört? Ich hoffe nicht.
Nee, ich sag jetzt einfach mal nee, weil ich würde jetzt gerade mutmaßen. Also es kommt mir so vage bekannt vor, aber irgendwie, ich glaube nicht.
Ja, pass auf. Ich habe zum ersten Mal von diesem Phänomen gehört im Jahr 2008. Da war ich noch im Jurastudium, das weiß ich noch. Und das war im Zuge der Proteste in Griechenland, in Athen, gegen den Sparkurs der Regierung damals, ne, wenn du dich erinnerst, Krise in Griechenland. Und wie viele sicher wissen, gibt es in Griechenland ja auch sehr viele Straßenhunde. Unter anderem eine kleine Promenadenmischung namens Lukanikos, auch liebevoll Würstchen genannt, weil das wohl sein Lieblingssnack ist. Und als die Proteste auf den Straßen Athens dann so losgingen, waren wohl die Straßenhunde, also gerade in Athen gibt es viele, erstmal verwirrt und teilweise auch super verängstigt von dieser aufgeladenen Stimmung und viele haben sich dann auch direkt verkrümelt. Nicht so Lukanikos und auch ein paar andere. Die beschlossen nämlich Augenzeugenberichten zufolge, so nach einer Weile, vor allem nachdem die Protestierenden dann von der Polizei angegriffen wurden, dass sie sich den Protestierenden anschließen wollen. Genau, und haben sich dann sozusagen auf die Seite der Angegriffenen gestellt und haben dann wiederum die Polizeibeamten angegriffen. Davon gibt es auch so Videos, da haben auch alle möglichen deutschen Medien und auch der BBC drüber berichtet. Also Lukanikus und so ein paar andere Straßenhunde nahmen dann an dieser Demo teil und Luki erlangte dadurch richtigen Kultstatus. Er wurde aber im Laufe dieser Demos dann auch verletzt, auch durch Pfefferspray zum Beispiel. Aber er hat das Ganze gut überstanden und ist dann schließlich im Jahr 2014 an Altersschwäche gestorben. Also ein kleines Happy End für ihn. Und interessanterweise ist das auch nicht der einzige Fall, wo das so passiert. Es gibt ähnliche Berichte auch von den Studentenprotesten in Chile und auch bei jüngeren Protesten in Georgien und Serbien. Da ist gerade eine Straßenhündin, die sich auch wohl den Protestierenden da angeschlossen hat, zu Tode gekommen, weil sie von einem Auto angefahren wurde. Und darüber wurde auch viel berichtet. Und bei all diesen Protesten sozusagen rund um die Welt haben sich Straßenhunde den Protestierenden angeschlossen und da Seite an Seite mit denen gegen die Polizeikräfte gekämpft. Und es gibt wirklich, also wenn du dir diese Videos von Lukanikus mal anguckst, der läuft wirklich aggressiv auf die Polizeibeamten zu und die schießen und er rennt dann sozusagen so weg und so. Also es ist wirklich eindrücklich. Und es gibt da so verschiedene Theorien. Also ich habe mir natürlich viele Gedanken darüber gemacht. Ich möchte natürlich glauben, dass irgendwie die Straßenhunde erkannt haben, wer hier die Guten sind oder wie auch immer. Obwohl ich das bei den einzelnen Protesten jetzt auch gar nicht weiß, aber dass die dann...
Ich wollte gerade sagen, das kommt drauf an.
Ja, kommt drauf an, auf wie man da drauf blickt. Aber dass sozusagen Hunde da irgendwie einen Sinn für das Gute haben, ne, möchte ich natürlich eigentlich glauben. Aber, also ich glaube, man kann erstmal festhalten, es wird nicht daran liegen, dass Lukanikus gegen die Steuererhöhung in Griechenland war. Ich glaube, sowas ist Hunden normalerweise ziemlich egal. Es könnte
aber... Ja, der war bestimmt gegen teure Würstchen.
Genau. Ja, dann können die Leute ihm weniger Würstchen geben, weil sie weniger Geld haben. Aber es könnte natürlich sein, das fand ich sehr nachvollziehbar, dass ein paar der Demonstrierenden die Hunde schon länger kannten und sie auch regelmäßig gefüttert haben. Und Hunde sind ja sehr loyale Tiere und das würde natürlich erklären, warum sie sich dann auf die Seite dieser Protestierenden gestellt haben und sie dann auch vor Angriffen schützen wollten. Das würde auch erklären, warum einige Hunde trotz des Stresses, ne, also so eine Demo, da ist ja super viel Stress, es ist laut, da wird gebrüllt, das ist ja jetzt eigentlich nichts, wo sich Tiere irgendwie ja gerne dann aufhalten, sondern würden sich da eigentlich eher zurückziehen. Manche Leute behaupten auch, es sei, wie ich gerade schon gesagt habe, so eine Art Gerechtigkeitssinn der Hunde, die die Polizei als Aggressoren ausgemacht haben und sich deswegen dann auf die Seite der Protestierenden gestellt haben, weil ja die Polizei irgendwie zuerst aggressiv wurde. Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass die Straßenhunde sehr häufig mit Menschen in Uniformen nicht so gute Erfahrungen machen. Ne? Also in all diesen Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, wo das so passiert ist, ist es ja so, dass Straßenhunde nicht besonders gut behandelt werden. Auch in Griechenland nicht. Und gerade von Menschen in Uniformen eben häufig verjagt werden, auch eingefangen werden, ne? Und auch Tötungsstationen zugeführt werden und so. Das ist natürlich alles so Sachen. Ne? Sie werden ja auch teilweise getreten und geschlagen. Sicherlich nicht nur von Menschen in Uniform, aber eine Erklärung ist eben, dass gerade diese Straßenhunde vielleicht besonders negative Erfahrungen mit ja, uniformierten Menschen gemacht haben und deswegen dann diese Aggressionen auch entwickelt haben in dem Moment.
Ich finde, die Frage ist ja auch vielleicht, wie uniformiert sie sind. Also weil jetzt so bei krassen Demos sind Polizeien ja schon wirklich auch krass aufgerüstet so, ne? Also mit Helm und irgendwie genau. Sind ja dann auch also noch uniformierter im Sinne des Wortes und wirken vielleicht noch bedrohlicher auf die Hunde. Ja, könnte ja sein.
Ja, fand ich auf jeden Fall irgendwie interessant. Ist jetzt im weitesten Sinne kriminologisch, weil diese Proteste gegen ja, Gesetzesänderungen und gegen solche Dinge natürlich irgendwie da in diesem Kontext auf jeden Fall stattfinden und diese Hunde sich da irgendwie dann positionieren und irgendwie so Sympathien entwickeln anscheinend. Fand ich auf jeden Fall irgendwie ganz süß. Und wie gesagt, einige dieser Hunde haben auch totalen Kultstatus erlangt und haben eigene Wikipedia-Einträge. Ich packe euch das alles mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal angucken.
Ja, aber da gibt es bestimmt auch so Graffitis von solchen Hunden, die dann irgendwo an Häuserwänden sind.
Stimmt, in Chile habe ich ein paar davon gesehen, ja.
So, ja. La Revolución.
Ja, in Chile, jetzt habe ich leider vergessen, wie der Name von diesem Hund war, aber es war so ein Schwarzer, auch so eine Promenadenmischung und der hieß dann Schwarzer Kopfkiller, aber dann auf Spanisch. Ja, fand ich irgendwie.
Oha.
Ja, und von dem gibt es auf jeden Fall einige Graffitis auch, ja. Der hat richtig Heldenstatus bekommen.
Ich meine, da ist ja dann auch die Popkultur dahinter irgendwie super spannend.
Mhm. Ja, genau.
Ja, cool.
Der Hund, der beste Freund des Menschen.
Ja, Ja, und apropos spannend.
Kommt die Schweineüberleitung.
Genau, richtig smooth wieder. Nee, ich habe neulich eine Doku gesehen, die ich nämlich sehr, sehr spannend fand. Also das war so eine Reihe bei Arte. Und vielleicht kennen die sogar auch schon einige von euch. Ich fand sie auf jeden Fall so cool, dass ich sie unbedingt auch mal hier erwähnen wollte. Also ist jetzt nicht bezahlt oder irgendwas, ne? Ich finde die einfach nur cool. Weil ich interessiere mich ja auch ziemlich für so kriminelle Vereinigungen und also so Organisationen und so weiter, weil ich es so spannend finde, wie die sich so organisieren. Also manche sind einfach wie so eine dysfunktionale Familie und manche einfach so hochprofessionalisierte Unternehmen. Und genau, also diesen Organisationsaspekt, die wirtschaftlichen Überlegungen, die da dahinter stehen, finde ich kriminologisch gesehen hochinteressant. Und zwar ist diese Doku über den krassesten Sting gegen die kalabrische Mafia, die 'Ndrangheta. Die ist ja mittlerweile nicht nur in Kalabrien, in Italien aktiv, sondern ich glaube auch in über 30 Ländern. Und diese Doku-Reihe beleuchtet die Entstehung und Verbreitung der 'Ndrangheta und wie sich das Geschäftsmodell von ihnen über Jahre verändert hat. Die haben ja eigentlich mit Entführungen angefangen, bevor sie dann gemerkt haben, ja, der Drogenhandel ist ja sehr viel lukrativer. Und wie sie dann eben auch den Drogenhandel in Europa wirklich krass, also weiterentwickelt haben, muss man sagen, weil sie sich dann eben auch mit den Kartellen in Südamerika abgesprochen haben und das auch alles, ja, wirklich weiterentwickelt haben, die Art, diese Geschäfte zu machen und eben auch, wie diese Mafia hier in Deutschland aktiv ist und wie es dann eben auch zu diesem großen Sting gekommen ist. Wusstest du zum Beispiel, dass sie, nachdem die Mauer zwischen der BRD und der DDR gefallen ist und man dann eben die DDR von der BRD auch aus betreten konnte, dass die 'Ndrangheta dann versucht hat, alles aufzukaufen, so zum Beispiel auch an Immobilien, was nur irgendwie zu kriegen war, und dass die sich dann eben auch dieses ehemalige DDR-Gebiet untereinander in kleinere Gebiete aufgeteilt haben, in denen sie dann aktiv sein wollten?
Ja, davon habe ich schon mal gehört. Ich meine, da waren sie erstmal nicht die Einzigen.
Ja.
Andere Aufkäufer. Aber ja, ich habe auch schon mal davon gehört, dass da wohl die Mafia ihre Finger mit im Spiel gehabt haben soll. Ja.
Ja, also in der Größenordnung, wie das da jetzt beschrieben wurde, war mir das nicht bewusst. Aber diese Infos werden in der Doku eben teilweise durch Telefonate, die abgehört wurden, belegt und auch durch Aussagen der an dem Sting beteiligten Ermittler und Ermittlerinnen, auch aus verschiedenen Ländern, also Italien, Deutschland, Interpol und eben auch durch Kronzeugen, die die 'Ndrangheta verlassen haben. Und ja, ich fand das wirklich hochinteressant und kann das nur empfehlen. Die Doku heißt Mafiajäger, das sind 5 Teile und ja, den Link packen wir wie immer in die Shownotes.
Okay, ja, werde ich mir mal angucken.
Ja.
Okay, ich habe noch einen Fact für dich, aber diesmal ist es ein etwas ernsterer.
Ja.
Ja, den wollte ich schon lange mal erzählen hier im Podcast und ich dachte, jetzt ist vielleicht mal eine gute Gelegenheit. Erstmal eine Fangfrage an dich.
Oh.
Weißt du, wie die Notrufnummern in Deutschland lauten?
112, 110 und die 116, 116.
Ja, genau, die gibt's auch noch. Aber die Notrufnummern sind die 112 und die 110, da hast du recht. Mhm. Weißt du noch, was für was ist? Also was ist Polizei, was ist Rettungsdienst?
Polizei ist 110 und Rettungsdienst ist 112, aber man wird von dem einen auch ans andere weitergeleitet.
Das stimmt, ja. Und weißt du, wie lange man in Deutschland diesen Notruf schon zentral, also aus allen Städten, allen Bundesländern, allen Ecken Deutschlands in akuter Gefahr rufen kann?
Noch nicht so lange, glaube ich. Und warte, mir ist noch eingefallen, war nicht irgendwie oder ist die Feuerwehr nicht 113 oder zumindest mal gewesen?
Nee, ich glaube, die Feuerwehr ist auch 112.
Ich dachte, vielleicht war das dann aber in den 90ern, als ich das, was war das gerade für eine Lache?
Von mir?
Nee, von mir.
Also, weiß ich auch nicht, woher die kamen.
Ja, keine Ahnung. Nee, ich gucke das nochmal nach, ob das vielleicht irgendwie in den 90ern mal so war und dass das dann eingestampft wurde, weil es einfach zu viele Notrufnummern waren. Aber genau, heute ist es so, dass man auf jeden Fall auch, wenn man die Feuerwehr rufen will, dass dann gesagt wird, ja, man soll auch die 112 dann wählen. Das stimmt.
Ja, okay. Ich erzähle dir mal auf jeden Fall jetzt die Story, wie das alles entstanden ist, ja?
Ja.
Hast du Bock?
Mhm.
Also, die Antwort ist, seit 1973 kann man sozusagen den Notruf zentral wählen, also diese beiden Nummern aus allen Ecken Deutschlands erreichen, aus dem Handy und Festnetz. Und zwar am 20. September 1973 wurde durch den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt und die Ministerpräsidenten der Länder die Einführung der bundesweit einheitlichen und vor allem kostenlosen Notrufnummern 110 und 112 beschlossen. Und übrigens, seit 1991 gilt die Notrufnummer 112 europaweit. Also wenn ihr irgendwo im europäischen Ausland mal Hilfe braucht, könnt ihr die altbekannte Nummer einfach wählen. Und die geht ja, das wissen wir ja auch, zum Beispiel, wenn das Handy irgendwie gesperrt ist und so, ne? Die funktioniert ja immer.
Mhm.
Übrigens war die Notrufnummer in der DDR 115 bis zur Wiedervereinigung. Dann ist das sozusagen vereinheitlicht worden, dann war es dort auch die 112. Aber das nur am Rande. Genau, also 1973 wurden die zentralen Notrufnummern eingeführt. Das heißt, bis dahin gab es das einfach so nicht. Man musste also sich lokale Hilfe suchen. Ne? Du musstest im Telefonbuch gucken oder musstest halt gucken, wo du Hilfe bekommst, an dem jeweiligen Ort, wo du gerade bist. Die Rettungsdienste und auch die Polizeien waren nach dem Zweiten Weltkrieg lange gar nicht so gut aufgestellt, als dass sie das so umfangreich wie heute eben hätten leisten können. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, oder? Also ich finde es sehr schwer vorstellbar, dass man irgendwo ist und dann gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt Hilfe bekommt, gerade wenn du vielleicht an einem Ort bist, wo du dich nicht auskennst.
Ja.
Irgendwann wurde dann aber auch klar, dass man diese Nummern und die Zentralisierung vor allem ganz dringend braucht. Und der Anlass für diese Entscheidung war ein sehr tragischer Fall, bei dem ein Kind zu Tode gekommen ist. Ich würde mal ganz kurz die Geschichte erzählen, weil die eben immer wieder bei der Entstehung dieser Notrufnummern auch eine Rolle spielt und am Ende wird sich auch zeigen, warum das so ist. Also, an einem warmen Tag im Mai 1969 wollte der 8-jährige Björn Steiger aus dem baden-württembergischen Winnenden vom Schwimmbad heimfahren, als er von einem Auto erfasst wurde. Und die Menschen drumherum haben sich total bemüht, schnell Hilfe zu organisieren, aber es dauerte dann fast eine Stunde, bis der Krankenwagen eintraf und der Junge verstarb während der Wartezeit an den Folgen eines Schocks. Fest steht, wäre die Hilfe früher gekommen, hätte er höchstwahrscheinlich gerettet werden können. Und seine am Boden zerstörten Eltern Ute und Siegfried Steiger gründeten daraufhin die Björn-Steiger-Stiftung als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die deutsche Notfallhilfe zu verbessern. Wir hatten das ja auch mal in unserer Viktimisierungsfolge, wenn du dich erinnerst, zum Umgang von Opfern und Hinterbliebenen mit so ganz schweren und tragischen Schicksalsschlägen. Und ja, die Eltern haben sich eben dazu entschieden, das so zu kanalisieren und irgendwie, ja, zumindest andere davor bewahren zu wollen, dass ihnen das gleiche Schicksal widerfährt. Und das hört man ja öfter mal in so sehr schlimmen Kriminalfällen auch, ne?
Mhm. Ja.
Genau, und erst heißt es so aus der Politik, nee, das Vorhaben sei viel zu teuer und das ginge alles nicht, Zentralisierung könne man nicht machen. Und die Eltern geben sich damit aber nicht zufrieden, sondern arbeiten immer weiter, rechnen das durch, klagen gegen die Bundesrepublik und das Land Baden-Württemberg auf vorsätzliche unterlassene Hilfeleistung. Und die Klage wird erwartungsgemäß abgewiesen, aber der zuständige Richter damals hielt dann im Anschluss einem anwesenden Journalisten gegenüber eine flammende Rede, in der er betont, dass dieses wichtige Problem eben nicht juristisch, sondern nur politisch lösbar sei. Und daraufhin gibt es eine ganze Menge öffentlichen Druck, ne? Also das hat einfach Öffentlichkeit hergestellt. Und das führte, und das ist ja auch sehr häufig so, dann schließlich doch zum Erfolg. Irgendwann hat man dann doch mal nachgerechnet und gesagt, ach, geht ja doch, wartet mal. Wir gucken da nochmal. Genau. Und das Engagement der Eltern führte dann eben schließlich dazu, dass die Politik das Thema aufgegriffen hat und diese Notrufnummern eingeführt hat. Und die Björn-Steiger-Stiftung gibt es übrigens heute noch. Und sie setzt sich immer noch für die Weiterentwicklung der Rettungsdienste in Deutschland ein und ja, für viele andere Themen. Die Website stelle ich auch mal in die Shownotes. Mhm. Und eine Frage habe ich noch, und das habe ich mich als Kind schon mal gefragt. Warum ist das denn ausgerechnet 110 und 112? Weißt du das?
Weil es schnell geht. Keine Ahnung.
Ja, aber wenn nicht 111? Ich meine, in den USA ist es immer diese 911. Das verstehe ich auch nicht so richtig. 110, 112, ja. Mhm. Warum gerade die?
Ja. Hast du eine Antwort darauf?
Ja, habe ich auch recherchiert, weil jetzt hat es mich dann doch interessiert, wie man überhaupt darauf kam. Und das hat mit der Entwicklung des deutschen Telefonnetzes zu tun. Denn ab den 1930er Jahren wurden Service-Nummern vergeben. Und die fingen immer mit einer 1 an. Ne? Also 101 war dann die erste für die sogenannte Vermittlungsstelle. Und dann kamen eben immer weitere dazu. Mhm. Und irgendwann wurde dann für die Polizei die 110 festgelegt. Das war dann eben die 10. Service-Nummer einfach, die es dann gab. Und weil man aus technischen Gründen nicht mit der 111 weitermachen konnte, musste man einen überspringen. Also da gab es dann immer technische Fehler bei dieser Nummer, bei dieser Vermittlungsstelle. Und deswegen musste man einen überspringen und hat dann die 112 genommen.
Interessant.
Interessant, oder?
Ja.
Ja, jetzt bist du schlauer.
Ja,
wir alle.
Und ich habe übrigens die 113 gerade mal gegoogelt und da gibt es ja scheinbar gerade irgendeine Initiative, dass die jetzt kommen soll, also speziell für Menschen in psychischen Krisensituationen.
Ah. Okay, ja, das macht Sinn. Das hat ja tatsächlich wohl zugenommen.
Ja.
Zumindest. Interessant, dass du googelst, während ich hier rede. Okay.
Ich habe nur kurz gesagt 113 Feuerwehr, weil ich gucken wollte, ob da irgendwie als erste Suchmeldung kommt. Ja, ja, in den 90er Jahren war da die Feuerwehr hinterlegt. Nein, und dann habe ich gesehen, ab Mitte 2026 soll kommen, also oder ist zumindest eine Überlegung. Das habe ich jetzt natürlich nicht fertig recherchiert, während du gesprochen hast.
Na, ein Glück. Aber interessant, also das ist doch auch noch ein interessanter Fakt, dass es die geben soll. Davon habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört.
Das ist jetzt Ende des Jahres und Anfang dieses Jahres scheinbar, ja. Aber wie ernst das jetzt ist oder wie weit die da sind, das müssten wir dann nochmal nachgucken.
Okay.
Ja, aber total interessant auch, was das dann manchmal für Relikte sind, ne? Aus einer ganz anderen Zeit, die wir heute einfach aus Gewohnheit dann noch so weiter nutzen.
Ja, es ist auch manchmal, wir sehen Sachen auch sehr als selbstverständlich, ne? Die noch so, weiß ich nicht, vor 50, 60, 70 Jahren überhaupt nicht selbstverständlich waren, sondern die sich erst so über die Zeit entwickelt haben, ne? Ist ja mit vielen Sachen so und selbst mit unseren Gesetzen, ne? Also manche dieser Dinge, die sich so über die Zeit entwickelt haben, da kann man heute kaum glauben, dass es da mal eine Zeit gab, wo das anders war. Das ist interessant.
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache ist mir noch über den Weg gelaufen. Okay. Das passt vielleicht irgendwie, weil wir ja jetzt gerade die Bundestagswahl hinter uns gebracht haben. Und es ist was, wo ich dachte, ach, was ein interessanter Gedanke. Vielleicht könnte man das ja auch mal hier diskutieren.
Okay.
Und vielleicht hast du das auch mitbekommen, weil das auch seit einiger Zeit schon diskutiert wird, und zwar in Wales. Da wird diskutiert, ob man es nicht strafbar machen sollte, wenn PolitikerInnen lügen. Also wissentlich, willentlich lügen. Und dazu wurde letztes Jahr auch schon ein Gesetzentwurf eingebracht, demzufolge es dann unter Strafe stünde, wenn Senate-Mitglieder, also Mitglieder des walisischen Parlaments oder Leute, die sich eben für diesen walisischen Senate zur Wahl stellen, willentlich und wissentlich falsche oder irreführende Statements abgeben würden. Und die Strafe würde aber ausgesetzt, wenn diese Statements innerhalb von 14 Tagen mit Entschuldigung zurückgezogen würden. Oder wenn rechtlich gesehen vernünftigerweise abgeleitet werden kann, dass es sich bei den gegebenen Statements um eine Meinung gehandelt hat.
Ehrlich gesagt finde ich das eine ganz gute Sache. Also die Frage ist ja immer, ist das Strafrecht da der richtige Rahmen, ne, um sowas zu regulieren? Aber das jetzt mal kurz dahingestellt, aber an sich finde ich das eine gute Sache. Wir versuchen das ja in Deutschland, hier in den Medien gibt es ja dann manchmal so Faktenchecks. Ich fand es teilweise jetzt gerade so im Vorfeld der Wahl ein bisschen unglücklich gelöst, dass es dann einen Faktencheck auf einer anderen Website gab, auf die man dann erst gehen musste und so. Das heißt, die meisten Leute werden die Sendungen so gesehen haben und dann auch nicht die Faktenchecks dann extra sich angeguckt haben. Und ich finde das immer sehr schwierig und das passiert ja tatsächlich, das wissen wir ja bei allen möglichen Politikern immer mal wieder, dass sie dann einfach Sachen behaupten, wissentlich oder unwissentlich oder ne, wie auch immer. Und ich finde das schon sehr, sehr schwierig, weil das natürlich sehr beeinflusst und man das dann erstmal für bare Münze nimmt, wenn da ein Politiker steht und dann sowas sagt. Und ja, dann geht man ja erstmal davon aus, okay, irgendwas wird da dran sein. Aber nee, manchmal auch einfach nicht. Und ich fände das gut, wenn man da einen Weg findet, um dem Einhalt zu gebieten. Dass man nicht so populistisch und so sehr emotionalisierend und so.
Genau, weil das ja wirklich auch so ein Werkzeug des politischen Populismus häufig ist, diese Behauptung erstmal aufzustellen und dann für irgendwelche politischen Forderungen zu nutzen. Und weil du auch gerade das angesprochen hattest, dass man dann ja auf eine andere Seite gehen musste für die Faktenchecks und so, da, soweit ich weiß, ist es zum Beispiel in Taiwan so, dass dann eben während politischen Debatten, also währenddessen immer schon gefact-checkt wird. Und dass das dann aber auch in der Übertragung sozusagen gekennzeichnet wird, was sich als Falschbehauptung erwiesen hat und sowas nicht. Deshalb, also ich stimme dir zu, da kann man bestimmt drüber diskutieren, ob man da überhaupt das Strafrecht braucht. Aber ehrlich gesagt fände ich die Diskussion darum für den deutschen Raum super spannend, wenn die mal geführt würde, ne? Also und was dann dabei herauskäme.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch, dass das Bewusstsein dafür bei vielen Leuten gar nicht so da ist. Wie du nämlich sagst, ne, so populistisch erstmal was in den Raum stellen und das wabert dann so. Viele Leute gucken das und wissen vielleicht, okay, das ist doch jetzt Bullshit oder gucken es nach oder gehen dann auf den Faktencheck. Aber bei vielen bleibt es dann einfach so, also es bleibt einfach so stehen. Und selbst wenn es dann irgendwie in den folgenden Tagen, wenn der Politiker nochmal darauf angesprochen wird und dann zurückrudert, das kriegen ja dann die meisten Leute auch nicht mehr mit. Also das ist dann einfach so, das ist ein total mächtiges Tool, einfach irgendwie Sachen zu behaupten, die dann irgendwie gerade ins eigene Narrativ passen.
Ja. Und wenn jetzt nämlich PolitikerInnen wüssten, sie könnten strafrechtlich dafür belangt werden, dann würden die sich das ja wahrscheinlich noch mal mehrfach überlegen, ob sie das wirklich machen wollen. Also weil wenn sie nämlich wirklich wegen sowas verurteilt würden, wäre dem walisischen Gesetzentwurf zufolge, würden die Parlamentsmitglieder dann nämlich ausgeschlossen vom Parlament. Also sie dürften diese Rolle dann nicht mehr ausführen.
Mhm. Ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich bin ja kein Fan davon, alles über das Strafrecht zu regeln, ja, das wissen wir ja. Aber ich finde das gerade irgendwie eine ganz charmante Idee.
Ja. Also,
weil mich das auch einfach so nervt. Weil ich das wirklich, und dann manchmal beim Zuhören kriege ich schon immer so, was soll das? Wie kann das sein, dass jemand sich, also in dieser Rolle, ne, ich meine, dass ich Kunst irgendwo hinstellen kann und irgendwas behaupten kann, klar. Den kannst du dann auch wahrscheinlich, da kannst du auch nichts machen. Aber ein Politiker in dieser Rolle, das finde ich schon nochmal was anderes.
Ja.
Das hat ein ganz anderes Gewicht.
Ja, auf jeden Fall spannender Gedanke. Ich habe mich da jetzt, also ich müsste mich da jetzt auch nochmal weiter einlesen, aber ich fand es so spannend.
Was ich mich gerade frage ist, wo fängt Lügen an und wo hört, naja, irgendeine Vorstufe davon auf? Weil es ist ja manchmal so, also, ne, dann gibt es ja diese rhetorischen Mittel von Übertreibung und von, also, ne, so Sachen oder irgendwelche Metaphern, dann wird das eine mit dem anderen gleichgesetzt. Wo ich mich frage, also ich glaube, die Grenzen sind ganz schön fließend. Also manches sind ganz klare Lügen, ne? Wenn die mit Zahlen um sich werfen, die einfach nicht stimmen. Das ist ja dann ziemlich einfach. Aber ich finde, bei manchen Aussagen ist es halt einfach so, ja, da kann man sich dann vielleicht rausreden mit, na ja, so war das ja nicht gemeint, ich meinte das ja so. Oder weißt du, das ist dann vielleicht auch gar nicht so einfach für die armen Staatsanwälte, die sich dann damit befassen müssen und das auseinandernehmen müssen.
Ja, na, und dann musst du ja nicht nur sagen, okay, das war falsch und die Person hat das gesagt, sondern es geht ja dann darum, dass sie wissentlich Falschbehauptungen aufgestellt hat. Das heißt, wie weißt du nach, dass die Person das eigentlich wusste, dass das, was sie sagt, nicht stimmt? Und das wäre für mich so eine Hürde, wo ich denken würde, ja, wie wollen wir das denn machen?
Dann schmeißen die halt alle ihre Mitarbeiter vor den Bus, weil die dann immer sagen, nee, ich wurde da falsch informiert oder mein Mitarbeiter hat mir hier die falschen Zahlen aufgeschrieben oder da war ein Zahlendreher drin oder was weiß ich denn.
Genau.
Gibt es ja tausend Ausreden.
Ich wurde nicht informiert.
Ich bin mausgerutscht. Ja. Naja, das kennen wir ja, diese Ausreden kennen wir ja schon.
Ja.
Naja. Okay. Wollen wir dann mal zum nächsten Programmpunkt kommen?
Ja, ich glaube, wir sind jetzt warm.
Ja, wir sind warm, glaube ich auch. Warm gequatscht. Es ist ja eigentlich in den letzten Jahren so zur Tradition geworden und vielleicht haben manche von euch das jetzt auch in der ersten Folge in diesem Jahr erwartet, nämlich dass es so eine Art Jahresrückblick gibt. Wir haben das ja in den letzten Jahren auf jeden Fall immer so gemacht, dass es so ein paar Updates gab zu den Sachen, die wir besprochen haben und zu so ein paar neueren Entwicklungen, über die wir dann in dieser Update-Folge eben nochmal gesprochen haben.
Ja, na und mittlerweile sind es aber so viele Themen geworden, dass wir euch da wirklich 4 Stunden lang oder länger irgendwie Updates geben könnten und das wird, glauben wir zumindest, irgendwann langweilig für euch, wenngleich ja trotzdem die Themen spannend sind oder ihr werdet vielleicht auch einfach komplett informationsüberflutet, weil man kann ja nicht, also doch, manche Leute können das vielleicht, aber ich sag mal, die meisten Leute wollen sich ja bestimmt nicht über 4 Stunden Nachrichten anhören und vor allem nicht, wenn es mit wissenschaftlichen Fakten und so weiter durchflutet ist. Genau, und weil es uns einerseits aber wichtig ist, euch und uns über die Entwicklung unserer Themen auf dem Laufenden zu halten und weil wir es andererseits für uns alle auch zum Zuhören so angenehm wie möglich gestalten wollen, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir einfach dafür noch eine neue Kategorie aufmachen.
Ja, ganz genau. Es ist, wie Marie schon sagt, je mehr Themen wir hier behandeln, desto mehr Updates gibt es natürlich dann auch zu den unterschiedlichen Themen und das ist natürlich alles irgendwie wichtig und interessant. Und euch ist ja bestimmt schon aufgefallen, dass der Titel dieser Folge, die ihr gerade angeklickt habt, Krim News heißt. Und das ist auch der Name dieser neuen Kategorie. Wir haben ja schon so ein paar Kategorien über die Zeit entwickelt, ne? Unsere Krim-Schnacks, das sind ja unsere regulären Folgen. Die Krim-Shorts, wo es um die Theorien geht. Die Krim-Checks, wo wir uns immer so mit aktuellen Themen befassen. Und Krim-Talks, wo wir mit anderen Kriminologen sprechen. Und jetzt eben auch noch die Krim News. Die kommen jetzt dazu. Und da werden wir eben über solche Updates, über Neuigkeiten, ne, im wissenschaftlichen, aber auch im rechtlichen Feld einfach befassen und euch darüber erzählen, was es sozusagen zu den einzelnen Themen Neues gibt. Und das wird einfach in unregelmäßigen Abständen kommen. Und zwar immer dann, wenn wir Lust dazu haben. Nein, wenn uns auffällt, dass es da was gibt und wir eben auch die Zeit finden, das zu machen. Genau, und die Krim-News werden auch ein kürzeres Format. Also ich glaube, da könnt ihr euch drauf freuen. Mhm. Und vor allem wollen wir das so machen, dass immer unsere beiden Stimmen dann bei den Krim-News dann auch zu hören sind.
Ja. Und um euch mal einen groben Überblick über die Themen zu geben, die da wahrscheinlich demnächst auf euch zukommen, auf die ihr euch freuen könnt, teasen wir jetzt gleich mal ein paar Themen an. Fängst du an?
Ja, wo wir vorhin festgestellt haben, dass das mit dem Teasen immer so eine Sache ist.
Ne? Ja, deshalb teasst du jetzt. Nein, Quatsch.
Ja, ich habe ja beim Teasen immer das Problem, dass ich eigentlich viel zu viel erzähle von dem, was eigentlich ja noch kommen soll. Okay, nein, egal. Aber ich versuch's mal.
Aber ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich so awkward werde, wenn ich tease, weil ich nämlich genau davor Angst habe.
Ja, vorm Spoilern, ne?
Ja.
Ja. Ich nicht. Ich rede einfach gerne. Nein, Quatsch. Also, ein Thema, worüber wir im letzten Jahr mal ziemlich ausführlich gesprochen haben, ihr erinnert euch hoffentlich, war das Thema Catcalling. Und da gibt es tatsächlich so ein paar Entwicklungen oder vor allem eine, wo sich gerade so ein bisschen was tut in diesem Feld. Also, ich hoffe, ihr erinnert euch, ne? Catcalling, also das verbale Belästigen im öffentlichen Raum von meistens Frauen durch meistens Männer. Mhm. Und zwar möchte das Land Niedersachsen einen Gesetzesentwurf in den Bundesrat einbringen. Wenn ihr euch erinnert, Niedersachsen, als wir damals über Catcalling gesprochen haben, war Niedersachsen auch schon immer Thema, weil in Niedersachsen diese Sache einfach thematisiert wurde und auch dort im Landtag einfach besprochen wurde, schon damals. Und jetzt ist es eben so, dass da ein Gesetzesentwurf erarbeitet wurde, der die verbale und nonverbale sexuelle Belästigung bundesweit strafbar machen soll. Also Bundesländer können ja solche Gesetzesentwürfe einbringen und das wird dann eben immer nochmal auf Bundesebene abgestimmt. Ob es dann dazu kommt, weiß man also nicht, aber es gibt zumindest jetzt erstmal diesen erarbeiteten Vorschlag. Hierbei gibt es natürlich einige rechtliche Hürden, wie man sich vorstellen kann, die da erstmal überwunden werden müssen, wie zum Beispiel die Definition, also was ist überhaupt verbale und nonverbale sexuelle Belästigung, was ist damit gemeint, welche Beschränkungen soll es da geben und natürlich muss auch die Frage nach der Strafart und Höhe dann geklärt werden. Also solche Prozesse, ne, der Kriminalisierung so eines Verhaltens sind eben dann auch gar nicht so einfach und da steckt dann auch einiges dahinter und deswegen dauert das dann immer, also diese Mühlen mahlen dann eben auch nicht so schnell, sondern das muss eben alles dann auch ordentlich durchdacht und geklärt werden. Und das sind alles Fragen, denen wir uns dann in dieser Krim-News-Episode mal zuwenden werden. Also da werden wir dann nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und euch das so ein bisschen erläutern, was da gerade so passiert.
Mhm. Ja, und das ist bei Gewalt gegen Frauen eben auch häufig, leider nicht nur bei anzüglichen Bemerkungen und so verbalen und nonverbalen Belästigungen bleibt oder auch physischen. Das zeigt auch ein 2024 veröffentlichtes polizeiliches Lagebild zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten vom Bundeskriminalamt. Und das hat, bezogen auf das Hellfeld, großen Anlass zur Sorge gegeben, sowohl was Tötungsdelikte, also Femizide und Sexualstraftaten angeht, aber eben auch bezogen auf häusliche und digitale Gewalt und auch den Bereich Menschenhandel und so weiter. Und natürlich alles bezogen auf Gewalt gegen Frauen. Ja, und auch das schauen wir uns dann nochmal genauer an und welche Implikationen das hat und so weiter. Das würde einfach wirklich jetzt hier den Rahmen total sprengen und deshalb machen wir dazu auf jeden Fall auch nochmal so eine Krim-News-Episode.
Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und man muss sagen, es handelt sich dabei um Hellfelddaten, wie Marie gerade schon gesagt hat. Das heißt, ne, auch da, Dunkelfeld ist da wahrscheinlich auch nochmal höher und umso wichtiger, dass man da eben genauer hinschaut.
Ja.
Genau. Was auch so ein bisschen in diesen Themenkomplex auf jeden Fall fällt, ist das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Darüber haben wir schon mal bei den Themen Femizide und auch zum Thema Stalking gesprochen. Also zu beiden Themenkomplexen hatten wir ja eigene Krim-Schnack-Folgen und da hatten wir dieses Gewaltschutzgesetz auch schon mal angesprochen. Das wurde 2021 eingeführt, um Menschen und vor allem insbesondere Frauen vor Gewalt in Partnerschaften und auch Nachstellungen zu schützen. So nach dem Motto, wer schlägt, der geht. Das wird immer so genannt als das Motto dieses Gesetzes. Und dabei gab es, wenn ihr euch erinnert, auch einige interessante Aspekte, zum Beispiel die Tatsache, dass es so rechtsgebietübergreifend konzipiert wurde, also sowohl das Strafrecht als auch das Zivilrecht als auch ein bisschen so das öffentliche Recht tangiert und einbezieht. Und 2022 gab es einen Expertenbericht, der die Situation in Deutschland für gewaltbetroffene Menschen nochmal stark kritisiert hat. Dabei ging es unter anderem darum, dass es noch immer an einer nationalen Strategie fehlt, dass es in Deutschland keine zentrale Koordinierungsstelle zu dem Thema gibt. Außerdem ging es unter anderem um mangelnde behördliche Zusammenarbeit, die Anzahl und Ausstattung von Frauenhausplätzen und vor allem auch deren Finanzierung, genau wie um die Finanzierung von Täterarbeit. Jetzt will man da gesetzlich nochmal nachsteuern. Es gab dazu einen ersten Entwurf, der vorsieht, dass TäterInnen unter Umständen auch verpflichtet werden sollen, Fußfesseln zu tragen und an bestimmten Kursen zu Gewaltprävention und Ähnlichem teilzunehmen. Außerdem wurde das Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen beschlossen. Und hierin sollen vor allem zentrale Strukturen gestärkt werden, indem eine vom Parlament gewählte Person als unabhängige Beauftragte oder unabhängiger Beauftragter sowie ein dort angesiedelter Betroffenenrat und eine unabhängige Aufarbeitungskommission installiert wird. Außerdem hat der Bundesrat gerade dem sogenannten Gewalthilfegesetz zugestimmt, das bundesgesetzlich sicherstellen soll, dass gewaltbetroffene Menschen einen kostenfreien, wichtig, Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben bis 2030. Also wie gesagt, es mangelt an Plätzen, die Finanzierung ist nicht klar, teilweise müssen Frauen selber für ihre Plätze zahlen in einigen Bundesländern. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es einige Problemlagen, die dieses Gesetz jetzt sozusagen angehen will, bis 2030. Also ist auch noch ein paar Jahre hin. Und wie genau das aussieht, welche Kritik es daran gibt und was sich in diesem Bereich gerade sonst so bewegt, schauen wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal genauer an. Also stay tuned.
Ja, ist auf jeden Fall viel in Bewegung, ja.
Ja, ja.
Und auch beim Thema Menschenhandel gab es gerade ein paar Neuerungen, weil zum Jahresende 2024 der erste nationale Aktionsplan zur Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz der Betroffenen, also kurz NAP, von der Bundesregierung veröffentlicht wurde. Und das ist eine Reaktion auf eine kommende Veränderung einer EU-Richtlinie gegen Menschenhandel. Und diesen Aktionsplan NAP hat sich das Institut für Menschenrechte angesehen und dazu im Januar eine Stellungnahme veröffentlicht. Und insgesamt begrüßt sie den NAP und würdigt, dass es sich dabei eben auch um einen ersten guten Schritt handelt, der notwendig war. Aber sie weisen halt gleichzeitig auch darauf hin, dass es noch viel Ausbaubedarf gibt. Und auch das haben wir uns schon mal genauer angesehen, welche Kritik es daran gibt und worin der Ausbaubedarf eben konkret besteht und so weiter. Und das erfahrt ihr dann auch alles in einer Krim-News-Folge.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Abkürzung sehr unglücklich gewählt finde. Also NAP. Das heißt ja sowas wie Mittagsschläfchen auf Englisch. Was soll das denn?
Na, deshalb ist es ja NAP.
Achso, deswegen spricht man es einfach Deutsch aus. Naja, ich musste trotzdem an Nappen denken.
Ja. Yeah.
Okay. Egal. Ja, auf jeden Fall auch ein interessantes Thema und ein wichtiges Thema. Ne? Menschenhandel haben wir ja auch mal in einer Krim-Schnack sehr ausführlich besprochen.
Ja.
Was wir auch noch sehr ausführlich besprochen haben, war das Thema Messergewalt im letzten Jahr. Dazu hatten wir eine Krim-Check-Folge.
Oh, ja.
Und auch dieses Thema ist aktueller denn je, wenn man so will. Denn ihr habt das sicher alle mitbekommen, jetzt auch sozusagen im Vorfeld der Bundestagswahl und so. Es wurde ja immer wieder thematisiert und vor allem politisch sehr aufgeladen. Das Tatmittel Messer vor allem in Verbindung mit migrantischen Tätern und Täterinnen, also eigentlich vor allem mit migrantischen Tätern, wenn man ehrlich ist, durch Medien und eben auch Politiker wurde ganz, ganz viel besprochen. Und im letzten Jahr wurde in einem neuen Sicherheitspaket bestehend aus zwei Gesetzen und der Anordnung von Grenzkontrollen vor allem auf die Bekämpfung irregulärer Migration, Terrorismusbekämpfung und eben Messerverbote gesetzt. Teilweise haben wir das auch in der Krim-Check ja schon angedeutet oder da deuteten sich ja schon genau diese Bewegungen an in diese Richtung. Und im Bundesrat ist jetzt gerade die geplante Regelung zum Abgleich biometrischer Daten noch gescheitert. CDU und AfD fordern hier noch härtere Maßnahmen. Auch das habt ihr sicherlich mitbekommen, auch sozusagen die Diskussion zu der Zusammenarbeit dieser beiden Parteien. Aber wie auch immer, darauf wollen wir gar nicht eingehen. Es geht eben vor allem darum, wie da jetzt rechtlich und politisch mit diesem Thema umgegangen wird, wo der Fokus drauf gesetzt wird und ja, worauf eigentlich nicht. Ne? Das fällt bei diesem Thema auf jeden Fall auf. Und bei diesem Thema gibt es auch nicht nur rechtliche Bewegungen, sondern es ist auch noch eine Studie, eine erneute Auswertung von Thomas Hestermann von der Hochschule Makromedia in Hamburg rausgekommen, jetzt im Spätsommer, Herbst. Und Hestermann forscht schon seit 2007 zu dem Thema mediale Darstellung von Straftaten und vor allem den verzerrenden Effekten. Und von ihm gab es jetzt eben nochmal neue Zahlen und eben eine Auswertung. Wir haben damals in der Analyse Herrn Hestermann auch schon mal zitiert, aber da gibt es jetzt eben auch noch mal was Neueres. Auch das lohnt es sich noch mal anzugucken und da noch mal genauer hinzugucken. Wie ist sozusagen eigentlich, wie sieht die Realität aus? Wie ist die mediale Darstellung und was macht das eigentlich?
Definitiv. Ja, 2024 stand außerdem im Raum, Abtreibungen in Deutschland innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen zu legalisieren. Das ist ja derzeit noch verboten und steht unter Strafe, es sei denn, die Schwangeren lassen sich vor dem Schwangerschaftsabbruch beraten. Im Herbst 2024 wurde ein Gruppenantrag von 328 Abgeordneten eingereicht, der eben unter anderem vorgesehen hatte, dass der medizinische Eingriff durch die Krankenkassen übernommen werden sollte, damit ungewollt Schwangere eben auch finanziell entlastet werden könnten. Bisher ist das eine Selbstzahlungsleistung und die kann eben auch mal gut dreistellig ausfallen. Das kann sich dann natürlich auch nicht jede schwangere Person leisten. Der zuständige Rechtsausschuss im Bundestag hat jetzt im Februar dieses Jahres erstmal entschieden, dass die Entscheidung nicht mehr vor den Neuwahlen getroffen werden solle. Und deshalb dürfen wir jetzt gespannt sein, welche neuen Entwicklungen mit der neuen Regierung dann möglich sind oder nicht möglich sind. Und ja, die Diskussion dazu ist aber allemal interessant. Und deshalb werden wir uns das dann auch, wenn es soweit ist, nochmal näher ansehen und euch dazu dann auch in einer Krim-News-Episode einen Überblick geben. Denn auch die ganzen ExpertInnen-Kommissionen, die dann da ja auch immer eingesetzt werden, das ist auch immer, finde ich, eine sehr spannende kriminologische Diskussion am Ende auch.
Ja, total. Und ich erinnere mich, dass wir über das Thema Schwangerschaftsabbrüche in der Folge gesprochen haben, wo es darum geht, kann Töten moralisch sein und so. Ne? Mhm. Da hatten wir das auf jeden Fall kurz umrissen. Eine eigene Folge gab es dazu nie, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, ne? Etwas, das kriminalisiert ist und im Strafgesetzbuch sozusagen verboten ist und dann aber irgendwie doch da wieder so ein bisschen dann rausgenommen wird unter bestimmten, ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema, wo ich das Gefühl habe, da ist ganz viel, also es zieht sozusagen in beide Richtungen, ne? Menschen, die das eigentlich noch strenger regulieren wollen und Menschen, die eigentlich da viel mehr Liberalisierung sich wünschen.
Ja.
Total interessant auf jeden Fall, wie sich das dann so entwickelt bei uns in Deutschland. Mhm. Ja, dann noch ein Thema, über das wir auch eine Krim-Check-Folge gemacht haben, und zwar die Teillegalisierung von Cannabis. Ihr erinnert euch sicherlich. Und auch das habt ihr sicher mitbekommen. Auch da ist natürlich wieder viel Bewegung drin. Also vor etwa einem Jahr wurde der Cannabisverkauf, der Besitz und der Konsum für Menschen über 18 legalisiert und sozusagen vor allem der Konsum auch nur in bestimmten Bereichen. Deswegen spricht man da immer von Teillegalisierung. Nun steht das Fortbestehen dieser Teillegalisierung aber wieder auf der Kippe. Also jetzt war es durch letztes Jahr, aber im Bundestag wurde zuletzt ganz heftig darüber diskutiert. Und ja, je nachdem, wer jetzt der neue Kanzler oder die neue Kanzlerin wird, ich meine, wir können uns alle denken, wer es wird, ist auf jeden Fall die ganze Cannabis-Sache nicht mehr so ganz sicher, ne? Ob es dabei bleibt, was jetzt die vormalige Regierung da entschieden hat, oder ob das nicht doch wieder deutlich strenger reguliert wird. Es gibt allerdings auch ExpertInnen aus dem medizinischen und juristischen Bereich, die davor warnen, jetzt politisch stehen zu bleiben oder die Teillegalisierung gar wieder rückgängig zu machen. Also dieses Hin und Her ist natürlich auch so ein bisschen unglücklich dann. Und es gab ja auch tatsächlich gute Gründe für diese Teillegalisierung, das darf man auch nicht vergessen. Und die jeweiligen Auswirkungen, also wie sich jetzt diese Teillegalisierung tatsächlich in der Praxis ausgewirkt hat, dazu gibt es zumindest wissenschaftlich noch kaum Studien, also da können wir eigentlich kaum was sagen, aber es gibt natürlich viele Stimmen von Praktikern und Praktikerinnen, die da schon einiges zuzusagen hätten. Also auch das ist eine sehr spannende Diskussion, die wir uns auch in aller Ruhe nochmal in so einer Krim-News-Episode anschauen werden.
Ja, und schließlich, also versprochen als letztes, was wir hier jetzt aufzählen, wurde in Australien.
Wir haben gesagt, es ist viel.
Ja, es sammelt sich jetzt, ne? Also ja. Mhm. Genau, schließlich wurde in Australien ein Social-Media-Verbot für alle U16-Jährigen beschlossen. Das ist noch nicht in Kraft getreten und muss jetzt erst noch genauer definiert und ausgestaltet werden. Das werden wir jetzt alles sehen innerhalb des kommenden Jahres. Was da genau diskutiert wird und inwiefern dieses beschlossene Verbot auch die Diskussion für die in Deutschland lebenden Jugendlichen angestoßen hat und auch was ein Verbot oder Nichtverbot eben auch für Auswirkungen auf Cybercrime haben könnte oder auf den Schutz von Jugendlichen, das wollen wir uns auch alles nochmal genauer angucken und deshalb hört ihr das auch zu einem anderen Zeitpunkt.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein super interessantes Thema. Also gerade die Folgen zu Cybercrime haben uns ja auch ganz schön nachhaltig bewegt. Und gerade sozusagen der Umgang mit diesen ganzen sozialen Medien und gerade für Jugendliche, das wissen wir auch von unserem Experten, den wir damals interviewt haben, dass das einfach ein großes, großes Thema ist. Und Australien geht da jetzt sozusagen einen eigenen Weg. Und auch in Deutschland wird das ja durchaus diskutiert. Also auch da ist es auf jeden Fall sehr spannend, dran zu bleiben. Also ihr merkt, das wäre jetzt auf jeden Fall viel zu viel gewesen. Also wenn wir das jetzt noch irgendwie näher ausgeführt hätten, wir haben jetzt tatsächlich alle Bereiche nur so ein bisschen angeteased. Und ihr merkt, überall sind auf jeden Fall noch ganz interessante Sachen zu entdecken und noch ganz viel, worüber man reden müsste. Und wir werden auch darüber reden, nur eben heute nicht, weil es heute zu viel gewesen wäre. Und gleichzeitig kann man solche Entwicklungen auch eigentlich nicht so oberflächlich berichtet stehen lassen. Es ist eben uns eben auch ganz wichtig, das entspricht auch nicht unserem Anspruch, jetzt einfach nur zu sagen, ach, übrigens, in Australien gibt es ein Social-Media-Verbot und das ist da und da passiert. Sondern wir wollen das schon dann auch, ja, entsprechend uns genauer angucken. Und deswegen werdet ihr in absehbarer Zeit immer mal wieder so kleine Folgen dazu dann bekommen.
Ja. Genau, weil wir sind ja nicht die Tagesschau.
Nee, Tagesschau in 100 Minuten. In 100 Sekunden.
Ja, nee. Aber allein an der Fülle der Themen sehen wir, dass auch letztes Jahr ja wirklich viel los war. Ne? Wir haben jetzt ganz häufig gesagt, im letzten Jahr ist das auch noch passiert. Also es sind ja durchaus auch sehr aktuelle Sachen.
Ja.
Ja, das zeigt, wie bewegt das letzte Jahr auch war.
Total. Also es war auch ein total politisches Jahr auch so in meiner Wahrnehmung. Deswegen hatte ich das Gefühl, ist da auch viel Bewegung gewesen in ganz vielen Bereichen. Und man merkt eben auch, dass die Themen, die wir hier besprechen, auch wirklich aktuell bleiben. Ne? Also wir sind mit unserer Themensetzung da schon ziemlich nah am Puls der Zeit auf jeden Fall. Und wir bleiben natürlich dran, wie versprochen. Ja, und irgendwie ist auch nicht nur in der Welt und so in unserem wissenschaftlichen Bereich viel passiert, sondern auch bei uns beiden beruflich und privat.
Ja, wir waren schon stark eingebunden, was man ja jetzt auch zum Jahresende dann bei uns gesehen hat, dass wir dann nicht noch eine Krimschnack zum Ende des Jahres wie sonst rausgebracht haben, aber wir haben uns irgendwie auch recht wenig persönlich gesehen das letzte Jahr über, ne?
Ja, voll, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Ja. Und auch zu den Aufnahmen, ne? Also wir haben ja vor allem remote aufgenommen, was natürlich daran liegt, dass wir beide auch in unterschiedlichen Städten wohnen, was ja auch an sich kein großes Problem ist. Aber normalerweise finden wir immer viel Zeit, dann uns auch noch so auszutauschen, auch mal privat ein bisschen auszutauschen. Ich bin gerade umgezogen, bei dir ist auch gerade viel los.
Ja.
Und irgendwie kommen wir kaum dazu, darüber mal zu schnacken.
Ja.
Ja, aber wir hoffen, dass sich das jetzt in diesem Jahr dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen ändert und wir da wieder ein bisschen mehr Luft haben, auch für euch noch ganz viele interessante Themen und so weiter auszuarbeiten. Aber apropos interessante Themen, eine Frage, die ich dir schon länger mal stellen wollte und vielleicht ist heute mal ein ganz guter Zeitpunkt, das jetzt so zum Abschluss noch zu machen. Hattest du, bleiben wir mal beim letzten Jahr, vielleicht eine Lieblingsfolge, wenn du es jetzt sagen müsstest?
Was haben wir letztes Jahr gemacht? Wir haben, glaube ich, also ganz viel zu Armut gemacht, ne? Armut und Reichtum und Geld. Ja, hier Geldwäsche, das fand ich cool. Genau, also die Episode zu Geldwäsche, die hat mir schon Spaß gemacht, auch so bei der Recherche schon. Einfach, weil ich das so cool fand, während der Recherche mit diesem Geldkoffer im Kopf von uns rumzulaufen. So, okay, wo gehe ich jetzt hin? Und jetzt, welcher Institution begegnen wir jetzt? Das fand ich cool. Und du?
Okay. Ja, genau. Also ich habe jetzt so beim Zurückblicken auch vor allem an dieses ganz, den ganzen Themenkomplex Armut, Reichtum und das halt sozusagen im Kontext von Kriminalität. Das hat mich schon sehr bewegt. Das ist ja bei mir auch schon länger so ein Herzensthema. Deswegen habe ich uns ja diesen Klotz auch so ein bisschen ans Bein gebunden. Mit diesen Mammutfolgen ja auch. Und ich glaube, so hundertprozentig gerecht kann man diesem Thema auch gar nicht werden. Weswegen da natürlich hier und da auch noch was ist, wo wir vielleicht in Zukunft dann auch nochmal drüber sprechen können. Aber das ist schon so ein Thema so insgesamt. Ich beschäftige mich auch immer noch damit. Ja, begleitet mich das einfach. Und deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt mal einmal so umfassend gemacht haben, weil es halt einfach auch wichtig ist, ne, in diesem Bereich, auch das Thema Klassismus und diese ganzen Geschichten.
Ja, und hast du so eine, quasi so eine Lieblingsfolge of all time?
Oh, das ist richtig schwer. Also ich muss ja sagen, was mir immer mal wieder in den Sinn kommt, ist zum Beispiel die Folge zu Genoziden, auch mit unserem Experten aus Minnesota. Das fand ich sehr eindrücklich, einfach weil ich da noch ganz, ganz viel dazugelernt habe, weil das einfach ein Thema war, mit dem ich mich tatsächlich vorher noch nie wirklich befasst habe und was für mich nochmal komplett neu war. Deswegen das auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, ich fand alle unsere Folgen toll. Und du?
Ja, also ich glaube, bei mir geht es in so eine ähnliche Richtung, dass ich da jetzt gar nicht so eine Episode so richtig benennen kann. Ich glaube, ich fand zum. Ja, ich finde es schwierig, aber ich glaube, ich fand zum Beispiel diese Reihe zur Moral des Tötens, die hat mir auch echt Spaß gemacht. Auch so mit den Trolley-Problems und so, das finde ich ja sowieso cool. Aber auch, wenn es so in Richtung Femizide und Stalking und so ging, das fand ich auch sehr spannend. Aber ich fand alles spannend eigentlich. Also deshalb ist es super schwierig. Ja, also ich glaube, die ehrliche Antwort wäre, nee, ich habe keine Lieblingsfolge.
Ja, aber das ist wirklich schwer.
Aber wenn wir jetzt hier gerade so am Reflektieren sind, gibt es vielleicht irgendwas von den Krim-Nerds oder so, was dich besonders im letzten Jahr oder vielleicht auch generell irgendwie besonders gefreut oder vielleicht auch am meisten mal überrascht hat?
Ja, also gefreut hat mich, dass viele traurig waren, dass sie dachten, dass wir aufhören. Also, das war natürlich auch ein bisschen überraschend, dass gut, ne, wenn 2 Monate nichts kommt, dann denken die Leute vielleicht auch. Genau, aber nee, ansonsten hat mich tatsächlich überrascht und sehr gefreut. Ich kann da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber dass zumindest an 2 Stellen unser Podcast auch sozusagen von Menschen erwähnt wurde und an einem Bereich erwähnt wurde, wo ich das tatsächlich nicht für möglich gehalten hätte. Dass zumindest Menschen, die selber Expertinnen auf diesem Gebiet sind, anscheinend uns hören, fand ich ganz nett. Und ja, da ist man natürlich dann auch ein bisschen stolz, wenn man dann hört, dass man so zitiert wird an solchen Stellen, ne? Wo Menschen eben auch mit Einfluss und mit einem entsprechenden Background dann trotzdem unseren Podcast einmal zitieren. Ja, ist doch cool. Ist doch cool, kann man doch sagen. Auch wenn das jetzt also sich ein bisschen anhört wie angeben, aber kann man doch auch mal sagen, dass man da dann stolz drauf ist.
Ich weiß genau, was du meinst. Also, als du mir das erzählt hast, war ich ja auch mega stolz drauf. Also auf uns irgendwie. Es ist einfach schön. Und das ist vielleicht nicht ganz so vage. Einmal haben wir eine Studie zitiert, woraufhin sich dann, also uns hat jemand aus einem Ministerium zugehört und hat dann die StudienautorIn, die wir zitiert haben in der Episode, kontaktiert, um eben mehr über das Phänomen zu erfahren. Und hat sich dann bei denen auf uns bezogen und daraufhin haben dann die StudienautorIn uns nämlich das Feedback gegeben. Mhm. Weißt du auch, was ich meine?
Ja,
genau.
Ja. Wie könnte ich das vergessen?
Ja, und da war ich auch mega stolz drauf damals, weil ich so dachte, voll cool irgendwie. Ja, irgendwie haben wir ja dann auch so den Austausch zwischen Wissenschaft und Politik in dem Moment mit angeregt und das fand ich irgendwie voll schön.
Ja, das ist ein cooles Gefühl.
Ja. Aber was mich aber auch immer freut, ist, wenn uns Leute schreiben, dass sie jetzt sich in irgendeinem bestimmten Unterrichtsfach sonst voll gelangweilt haben und dass dann die Profs sie nicht so gecatcht haben und aber unser Format irgendwie und unsere Inhalte machen ihnen halt Spaß und darüber haben die sich dann so Themen neu erschlossen und genau irgendwie so dieser Spaßfaktor. Das freut mich auch mega, wenn uns Leute das schreiben.
Finde ich auch cool.
Ja. Und was ich auch cool fand, neulich habe ich jemandem von Krimschnack erzählt und dann fing die Person so an, irgendwie nach uns in dem Podcatcher zu suchen und meinte dann halt so, oh, ihr habt ja auch echt gute Bewertungen und da ist mir dann auch voll die Brust geschwollen, weil ich so dachte, ach ja, cool, habe ich irgendwie jetzt länger nicht nachgeguckt, aber ja, scheinen wir echt gute Bewertungen von euch bekommen zu haben und deshalb ist das jetzt vielleicht auch eine Gelegenheit, dass wir uns mal für euren Support bedanken und eben all die lieben Nachrichten von euch und auch die interessierten Nachfragen und eben auch die Bewertungen in den Podcatchern und so weiter. Also vielen lieben Dank.
Ja, das ist total cool, wie ihr uns da unterstützt. Also das hilft einfach wirklich sehr, ne? Gerade für Podcaster wie uns ist das einfach sozusagen super wichtig, dass die HörerInnen eben einfach ein Feedback dalassen, dass man Bewertungen bekommt, dass ihr einfach mal auf Folgen klickt. Das ist super cool. Und dadurch begleiten wir ja nicht nur euch im Ohr, sondern letztlich ihr ja auch irgendwie uns. Das ist so. Eure Nachrichten, Bewertungen und so weiter, die zeigen einfach, dass wir da nicht so in so ein diffuses Off sprechen, sondern dadurch wissen wir eben schon so ungefähr, wer uns da so zuhört. Und das ist ja für uns auch immer super cool, einfach zu wissen, auch wenn ihr in den Nachrichten immer so schreibt, was ihr so macht und was da gerade der Hintergrund ist, woran ihr gerade forscht, was ihr gerade studiert, wie ihr gerade oder manchmal auch, wie ihr überhaupt auf unsere Inhalte gestoßen seid, obwohl ihr gar nichts mit der Thematik zu tun habt. Also alles, ne, von A bis Z, das ist einfach super cool und gibt uns so einen kleinen Einblick darin, zu wem wir da immer so sprechen und wer uns da so zuhört. Und auch, ob wir uns verständlich ausdrücken, ob das spannend ist, was wir erzählen, ob ihr euch das irgendwie anders wünscht oder was ihr besonders gut findet, was euch vielleicht an der Kriminologie fasziniert und so weiter und so weiter. Das sind alles total wichtige Aspekte für uns. Also auch von mir auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank an euch.
Ja. Und Also auch wenn es manchmal vielleicht auch ein bisschen dauert, bis wir antworten. Also normalerweise geht es eigentlich schnell, aber jetzt zum Jahresende. Ich glaube, wir müssen noch ein, zwei Sachen beantworten. Aber auch wenn es manchmal dauert oder auch wenn manchmal antwortet euch ja auch nur eine von uns und so. Wir besprechen die Sachen schon auch häufig untereinander und freuen uns dann auch gemeinsam und so. Also ihr erreicht uns dann trotzdem beide. Das vielleicht auch nochmal als Feedback von uns jetzt an euch.
Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns dann auch weiterhin begleitet und eure Gedanken mit uns teilt.
Ja, und apropos Gedanken teilen, wir haben uns natürlich auch viele Gedanken gemacht, was wir jetzt dieses Jahr machen wollen, welche Themen uns und damit auch euch in diesem Jahr dann begleiten sollen.
Und da gab es natürlich super viele Themen, über die wir gesprochen haben, die wir wichtig finden, die auch richtig wären zu behandeln und die auch interessant sind.
Und aus dieser Fülle der Themen haben wir uns jetzt aber entschieden, dass wir uns endlich mal so diesen ganzen, dem Themenkomplex Radikalisierung, Extremismus, Desinformation und so weiter widmen wollen. Und dabei spielen natürlich auch ganz andere Ismen, wie man in der Soziologie immer sagt, eine große Rolle. Also Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus, Antifeminismus und.
Ja, das ist ein sehr, sehr komplexer Phänomenbereich, weshalb wir uns vielleicht auch bisher so ein bisschen gedrückt haben, um dieses Thema, das Fass überhaupt aufzumachen. Aber ich denke, in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen ist es vielleicht einfach notwendig, darüber zu sprechen. Und in der Kriminologie wird sehr umfassend zu diesen Themen geforscht und da ist es eigentlich schon fast unsere Pflicht als Krimschnacker, diese Forschung hier auch zu besprechen.
Und dabei interessiert uns natürlich auch nicht nur, was jetzt die gängige Definition in der Forschung zu den einzelnen Phänomenen ist, sondern eben auch, wie man diese Konstrukte in messbare Faktoren runterbricht und was dann die Zahlen sind und wie die Strafverfolgung in diesen Phänomenbereichen aussieht, die Ermittlung von solchen Straftaten, wenn es Straftaten sind, die gesellschaftliche Relevanz von diesen Phänomenbereichen, ihre Auswirkungen auf die Opfer, aber auch auf die Gesellschaft als Ganzes und aber natürlich auch, was man dagegen tun kann.
Genau. Gerade das ganze Thema Radikalisierung beschäftigt uns ja als Gesellschaft gerade sehr. Also zumindest medial ist das ja sehr präsent. Und ja, Prävention und Deradikalisierung sind dabei natürlich total wichtige Aspekte, über die aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen wird, auch gerade in den gesellschaftlichen Diskursen. Mhm. Denn es bringt uns ja nur die Hälfte, ein Phänomen und deren Auswirkungen zu kennen. Man muss sich ja auch überlegen, wie man den negativen Auswirkungen entgegenwirken kann und was es sozusagen gesellschaftlich da vielleicht auch braucht. Und man muss erforschen, welche Wege dafür hilfreich sind und was vielleicht auch am effektivsten ist. Also, ne? Welche Maßnahmen bieten sich da tatsächlich an, um vielleicht auch der Politik da so ein bisschen auch Futter zu geben?
Ja, klar. Und am effektivsten natürlich auch, weil dann ja eben auch häufig gerne die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen angestellt werden. Ne? Was lohnt sich? Und dann ist das ja häufig alles viel zu teuer oder so. Aber ja, es ist halt notwendig. Ja. Und wir werden uns natürlich den Themen wie immer sehr sachlich und auch objektiv widmen. Alle, die uns schon kennen bzw. schon länger zuhören, die wissen auch, dass wir absolute FDGO-Ultras sind, also Fans der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die unsere Demokratie eben ausmacht. Insofern wird das natürlich auch also ne, in einem gewissen Rahmen besprochen.
FDGO, FDGO, FDGO. FDG-Ultras, ja. Muss ich gerade lachen. Ja.
Ich finde das gut.
Gib mir ein F.
Ja, okay. F.
Mach weiter, sorry.
Ja, das vielleicht schon mal vorab. Ja, sachlich und objektiv im Rahmen der FDGO.
Genau, so viel dazu und so viel mal auch zu dem kleinen Ausblick. Also kleiner Rückblick, kleiner Ausblick. Heute war alles dabei. Und so ein paar kuriose Facts auch noch. Also ein Rundumschlag. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns weiterhin treu bleibt, dass ihr weiterhin zuhört, dass ihr uns weiterhin Feedback gebt. Ihr findet uns in den sozialen Medien unter Krimschnack bei Instagram und auch bei Facebook. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schicken an krimschnack@protonmail.com. Und wie gesagt, wir freuen uns über Bewertungen und alle möglichen anderen Kommentare unter unseren Social-Media-Posts und was auch immer. Und dann hört ihr wieder von uns im nächsten Monat und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und bis dahin hoffen wir, ihr passt auf euch auf, euch geht's gut, ihr bleibt gesund. Das ist ja auch gerade die Zeit, in der viele Leute leider krank sind. Deswegen, genau, passt auf euch auf und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.
Bis bald, tschüss.